Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club 2, zu unserer Folge 462. Ich begrüße alle, die uns zuhören und freue mich, dass Sie wieder dabei sind und wollte dieses Mal nun ein bisschen harte Technik machen. Bei der letzten Folge haben wir so ein bisschen Allgemeinheit besprochen, das muss ja auch manchmal sein. Und dieses Mal habe ich mir Themen ausgesucht, die eigentlich alle irgendwo mit Technik oder mit unserem Hobby zu tun haben. Natürlich Randgebiete, aber wo endet ein Hobby und wo beginnt ein anderes Hobby? Das ist manchmal nicht so genau abzugrenzen. Es soll einmal um die Telekom gehen, es soll um Roboter gehen, es soll um OpenWRT gehen, also IPv6-Präfixe, da müsste man mal darüber nachdenken. Und wenn die Zeit reicht, möchte ich auch noch etwas über eine neue, alte Idee sprechen, wie man Strom erzeugen kann, portabel im Mini-Format. Also kein Atomkraftwerk für die Hosentasche, sondern einige Nummern kleiner, aber feiner. Fangen wir an. Viele unserer Zuschauer und Zuhörer haben sich in den letzten Jahren bei mir gemeldet, wenn sie Probleme hatten bei einem Providerwechsel mit ihrem Telefon. Einige waren dabei, die wochenlang überhaupt keinen Telefonanschluss mehr benutzen konnten. Ein Freund von mir hat mich vor einigen Wochen angesprochen, bei dem ist vor Weihnachten das Telefon ausgefallen worden oder wie auch immer, ohne Providerwechsel. Und er hat wochenlang keinen Telefonanschluss mehr verfügbar gehabt. Und da muss man sagen, also das ist einfach nicht nachzuvollziehen. Da wird die Schuld von einem auf den anderen geschoben. Und das geht einfach nicht. Viel schlimmer, und hier greift aber auch ein Gesetz, ist es, wenn ich den Provider wechsle und dann wochenlang keinen Telefonanschluss habe, nicht telefonieren kann, nicht angerufen werden kann. Das geht nicht. Da hat der Gesetzgeber ganz klare Regeln dafür aufgestellt. Nur die meisten halten sich offensichtlich nicht daran. Jetzt hat die Bundesnetzagentur gegen die Telekom ein Bußgeld in Höhe von 75.000 Euro verhängt. Das ist noch nicht rechtskräftig, aber möglicherweise wird es das bald sein. Und zwar ist Folgendes passiert. Es hat ein Teilnehmer den Provider gewechselt und konnte dann hinterher wochenlang nicht mehr telefonieren. Er hat angerufen, er hat versucht anzuschreiben, die Firma, die Provider. Er hat überhaupt keine Antwort bekommen oder nur Hinhaltetaktik. Hotline, das kennen Sie ja selbst, man hat jedes Mal jemand anderen dran. Wenn Sie Glück haben, hat der einen Rechner und ein System, wo er sehen kann, dass Sie sich schon gemeldet haben, worum es geht. Bei vielen ist es aber so, sie müssen jedes Mal ihre Lebensgeschichte neu erzählen. Das ist mehr als nervig. Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr, in 2014, über 5000 offizielle Beschwerden erhalten wegen solcher verzögerten Wiederanschaltung oder Umschaltung bei Telefonanschlüssen. So, nun sind diese 75.000 Euro nicht die erste Geldbuße, die von der Bundesnetzagentur ausgesprochen wird. Es gab schon mehrere, aber 75.000 Euro ist eine Nummer und da sollte man mal darüber sprechen. Wenn Sie wissen, dass jedes Jahr rund 3 Millionen Anbieterwechsel stattfinden, da können Sie sich vorstellen, dass die meisten davon eigentlich problemlos laufen. Aber wenn Sie einmal bei denen sind, wo es nicht problemlos läuft, da hat man natürlich ein ganz doofes, blödes Gefühl. Man ist abgeschnitten von der Welt. Wenn Sie Glück haben, funktioniert ja Ihr Internet noch. Wenn Sie das aber irgendwie gebundelt haben und es geht gar nichts mehr, dann ist es vorbei. Also, die Bundesnetzagentur sagt ja auch ganz klar, in solchen Fällen soll man sich ohne Verzug mit der Bundesnetzagentur, die haben extra Meldeseiten dafür, in Verbindung setzen und soll sagen, hier, hört mal zu, das sind meine Daten. Name, Anschrift, Telefonnummer, nutzt nicht viel, wenn sie nicht angerufen werden können. Und die Geschichte kurz schildern und dann wird die Bundesnetzagentur auch versuchen, da einzugreifen und auch den Verursacher oder die Verursacher dafür, manchmal streiten sich ja zwei, der eine will sie nicht gehen lassen, der andere würde sie gern haben, die beiden dann auch an die Kandare zu nehmen. Also 75.000 Euro für die Telekom, sicherlich ein Klacks, wie hat einer von denen mal gesagt, Peanuts, ja? Aber stellen Sie sich mal vor, es würden alle 5.000 Beschwerden mit 75.000 Euro Bußgeld belegt werden, die Provider, die diese Beschwerden verursacht haben, dann würde die Welt anders aussehen. Es hilft nur, wenn wir auf die Barrikaden gehen. Wenn wir sagen, Kinders, das geht nicht. Der Gesetzgeber sagt, einen Kalendertag, nicht Werktag, nicht irgendwas, sondern Kalendertag, ohne Telefon für die Umschaltpause ist okay, mehr nicht. Vergangene Woche Freitag ging es in Japan los. Pepper wurde in die Läden geschickt, beziehungsweise in den Versand geschickt. Pepper, was ist das? Naja, das ist keine neue Gewürzmischung oder sonst etwas, sondern es ist ein Roboter. Ein richtiger Roboter, der autark ist, der laufen kann, der kommunizieren kann, der, aber viel anderes tun kann er nicht. Der Hersteller sagt, es ist ein Partnerroboter, eine kommunizierende Maschine, die durch die Gegend watschelt. Naja, nicht watschelt, er hat drei Säulen mit Rädern. Der kann also keine Treppen steigen oder sowas, aber er kann auf ebenem Gelände, auf ebenem Boden in der Wohnung recht gut hin und her fahren. Er ist 1,21 Meter groß, also Angst muss man auch nicht davor haben. Er hat 5 Finger, so wie wir auch, haben sie mal nachgezählt, gelenkige Arme und sehr große Augen. Er kann Gesten seiner Menschen erkennen und er kann natürlich auch hören und verstehen im begrenzten Maße. Und er kann selbst Gesten zur Kommunikation benutzen, indem er eben seine Arme und Hände und Finger und Augen und so weiter bewegt. Es ist also eine Maschine, die, naja, eigentlich nur zum Spaß da ist. Das kennen wir ja von den Japanern, die sind ja technikverrückt. Manchmal meine ich, ich müsste eigentlich nach Japan ziehen, weil dort viele Wünsche viel früher in Erfüllung gehen, dass man einfach nur mit so einem Teil mal rumdattelt. Aber es ist sicherlich ein erster Versuch, eine Vision des Roboters, der uns tagtäglich irgendwo zur Hand geht, einfach mal auszuprobieren. Sowohl von Seiten des Herstellers, des Entwicklers, wie auch von den Leuten, die sich so ein Ding leisten können. Leisten können? Das ist ein bisschen merkwürdig. Der soll nur 1.500 Euro kosten. Aber halt, noch nicht bestellen. Erstens, es sind erstmal nur 300 Stück geplant. Die dürften also schon längst weg sein. Und nächstes Jahr soll es ein paar mehr geben. Aber sie müssen auch noch zusätzlich bezahlen. Und zwar, da gibt es also einen monatlichen Beitrag, es muss ein Versicherungsbeitrag gezahlt werden und sie müssen alles das, was er können soll, dazu kaufen. Das heißt also, wenn sie irgendwelche Zusatzfunktionen haben wollen, zusätzliche Kommunikations- und Artikulationsmöglichkeiten, müssen sie jedes Mal in die Tasche greifen und einige Sachen kann man auch nur mieten. Also die 1500 Euro... Da kaufen andere Leute ein Notebook dafür. Das wäre sicherlich ein super Preis, wenn nicht alles das, was dazu kommt, noch wäre. Denn man muss diesen Basisplan, wird es wohl genannt, oder Pepper-Basisplan, über 3 Jahre abschließen. Und das sind dann 14.800, also fast 15.000 Yen, also 5.000 pro Jahr, das sind so ungefähr 1200 Euro pro Jahr, die dazukommen. Mal 3 sind 3,6 plus Versicherung plus dies plus das plus Zusatz. Also geht schon ins Geld. Aber es ist der erste frei bewegliche Roboter, der auch mit seinen Akkus den ganzen Tag durchhalten soll, durchaus mal 5 bis 8 Stunden durch die Gegend marschieren kann und sie immer unterhalten und beschäftigen kann. Also ein super Spielzeug, vielleicht sogar in irgendeiner Art ein Ersatz für ein Haustier. Aber wir müssen die Sache mal beobachten, auf jeden Fall. Die Idee ist schön. Ich will mal versuchen, ein langes und schwieriges Thema kurz rüberzubringen. Mal sehen, ob es gelingt. IPv6. Wir haben ja bisher IPv4, wissen, dass dieser Adressraum begrenzt ist, obwohl viele Leute und viele Organisationen haben vor Jahren gejammert, dass das jetzt am Ende ist und nicht mehr weitergeht und so. Und dann musste IPv6 her und jetzt Jahre später gibt es IPv6. Ja, ja gut, es gibt es, aber welcher Provider bietet es denn nun wirklich uns an? Und trotzdem ist die Internetwelt noch nicht zusammengebrochen. Okay, auf Dauer gesehen müssen wir einen größeren Adressraum verfügbar haben, das ist klar. Aber wir müssen auch über Datenschutz und Ähnliches nachdenken. Denn wir wissen ja, wenn wir keine feste IP haben, also einen ganz normalen Internetanschluss als für einen Privathaushalt oder so, jedes Mal, wenn unser Router sich anmeldet, bekommt er vom Provider eine Internetadresse zugewiesen, diese IP eben. Diese IP gilt dann so lange, bis der Provider sagt, nee, jetzt machen wir die mal anders, oder bis ihre Box, ihr Router, den sie haben, sagt, jetzt muss ich die mal ändern, da gibt es automatische Einstellungen zum Beispiel, oder wenn sie sagen, jetzt drücke ich auf das Knöpfchen in meinem Router oder in meiner Software und ich möchte eine neue haben. Warum soll man das eigentlich haben? Naja, wenn sie immer die gleiche IP hätten, das wäre schön, da könnten sie von außen immer direkt auf ihren Rechner zugreifen. Aber nicht nur sie, auch Angriffe von irgendjemanden von irgendwoher könnten dann immer auf diese Adresse wieder draufhämmern und versuchen, die zu knacken. Wenn sich ihre IP aber ändert, da ja erstmal keiner weiß, wer dahinter steckt, findet man sie unter der neuen IP nicht wieder. So direkt erstmal, mal abgesehen von anderen Methoden, die da Google und Microsoft und ähnliche entwickelt haben, wo das in etwa möglich ist. Bei IPv6, da sieht's ein bisschen anders aus. Und zwar besteht eine IPv6-Adresse aus 2 64-Bit langen Teilen. Die vordere Hälfte davon, die nennt man Präfix, die ersten 64-Bit, die zweite Suffix, wobei da sagt man im IP-Jargon Interface Identifier. Das heißt also die zweiten 64-Bit. Jetzt weist der Provider diese Adresse dem eigenen Router zu, so wie bisher auch schon. Allerdings nicht die gesamte Bitbreite, sondern nur einen Teil davon. Und zwar den Präfix, der Suffix, das heißt dieser Interface Identifier, der wird im Grunde genommen im eigenen Netz generiert. Und zwar jedes Netzwerkgerät, welches bei Ihnen zu Hause läuft, generiert den selbst. Und verknüpften dann mit dem Präfix, so dass man eine komplette IPv6-Adresse hat und dann darauf zugreifen kann. Auch von außen, wenn man es weiß. Damit aber jetzt der Host nicht an seinen Interface-Identifier, also an der zweiten Hälfte, der zweiten 64-Bit, zu erkennen ist, erzeugen die Netzwerkgeräte mit den PE, diesen Privacy Extensions, regelmäßig neue Identifier. Das wird bei Windows gemacht, wenn über die Netzwerkkarte Verkehr erkannt wird, dann macht er das ab und zu mal. Bei Linux muss man es extra einschalten. Linux macht es nicht von sich aus, nicht von allein. So, damit hätten wir also jetzt schon mal die Möglichkeit, dass wir nur über die ersten 64 Bit erkennbar sind und alles, was dahinter ist, 64 Bit ist ein Mordsadressraum, so viele Geräte hat keiner zu Hause, sind wir nicht mehr erkennbar. Und wenn die geändert werden, wenn die also automatisch immer wieder verwürfelt werden, dann sind wir relativ sicher davor, dass wir erkannt werden. Natürlich kann ich auch wie bisher vom Provider eine neue IP-Adresse anfordern, eine IPv6. Das geht auch. Die Probleme hat man wohl im Vorfeld erkannt und das weiterhin auch so zugelassen. Es gibt natürlich auch Router, die solche Sachen automatisieren. Und wir haben aber noch ein paar Sachen. Und zwar werden diese Präfixe zum Teil auch nicht vollständig zugewiesen, sondern bei der Telekom sind es, glaube ich, 56 Bit und 8 Bit kann dann der Router selbst dazu basteln. Das wird teilweise von Datenschützern aber sehr zweifelhaft betrachtet, denn 8 Bit ist ein bisschen zu wenig, kann man sehr schnell was ausprobieren, durchprobieren. Andere Anbieter verteilen nur 48 Bit und den Rest, den kann man dann selbst ergänzen und dazufügen. Und da ist natürlich nicht mehr ganz so einfach, die Adresse zu knacken, wiederzuerkennen und zu hacken. Es dauert einfach ein bisschen länger, um es mal so zu sagen. Es ist auch noch ein bisschen schwierig, denn bei den Routern, die wir so zu Hause stehen haben, die tun sich alle mit IPv6 noch ein bisschen schwer mit diesem Privacy-Kram. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob jetzt eigentlich die Anbieter der Router darauf warten, dass die Provider endlich sagen, hier alle IPv6 und fertig, oder ob die sagen, wir haben noch nicht genügend Hardware draußen verfügbar, warum sollen wir das anbieten? Vielleicht so eine Art Henne-Ei-Problem. Auf jeden Fall sollte man sich, wenn man umsteigt auf IPv6, mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigen und es nicht einfach durchwinken, denn dann hat man eventuell irgendwelche staatliche IP-Adressen und die, wenn sie noch so lang sind, irgendwann doch rauskommen. Dazu gibt es jede Menge eigentlich sehr schöne Tools. Ich habe mir da mal angesehen, der Linux OpenWRT Router, der hat da eine ganze Menge Möglichkeiten, dass ich selbst kleine Skripte schreiben kann, mit denen ich ganz einfach zufällige Präfixe erzeugen kann, die ich dann auch kontinuierlich wechseln kann und somit nicht mehr im Internet so einfach zu verfolgen bin, eigentlich kaum noch zu verfolgen bin. Wenn ich das zufällig ändere, zufällige Präfixe ändere, zufälligen Zeitraster drin habe, dann wird es schon schwer, da von außen drauf zuzugreifen. Also, IPv6 ist sicherlich notwendig und es kommt, aber es bringt auch wieder neue Gefahren und wir müssen letztendlich wieder mehr tun bzw. darauf warten, dass die Industrie uns Geräte zur Verfügung stellt, die uns all diese Probleme, die auf uns zukommen und die nur dann keine Gefahr darstellen, wenn wir uns intensiv mit dieser Thematik befassen und darauf reagieren, dass die Industrie uns solche Sachen gibt, die das automatisch machen. Und vor allen Dingen, die das sicher machen. So, sicher war das ein bisschen kompliziert, oder? Ich wollte etwas über Strom erzählen, aber da ist mir gerade noch ein anderes Thema untergekommen. Da ist wohl mit der Auslieferung des smarten Stromzähler, so sagt es der Hersteller, mit dem Namen Neurino begonnen worden. Sie wissen, es gibt, haben wir schon mal darüber berichtet, müssten Sie eigentlich wissen, es gibt also die Möglichkeit, dass ich einen Stromzähler habe, der erkennt, welche Geräte eingeschaltet wurden. Ja. Einige Hersteller bieten sowas an. Ich habe diesen Sachen nie so richtig getraut, weil es einfach von der Logik her gar nicht möglich ist. Natürlich kann man grob erkennen, welche Geräte sind da. Und zwar macht man Folgendes. Man misst einfach den Strom. Wird jetzt irgendein Gerät eingeschaltet, dann hat es eine konstante Stromaufnahme. In aller Regel. einen Staubsauger. Sie können da aber auch Gas geben. Sie können also auch aufdrehen. Das muss das Gerät erkennen und sehen, dass jetzt ein Verbraucher eben mehr Strom aufnimmt und dass es immer noch der gleiche Verbraucher ist und nicht plötzlich ein Heizlüfter eingeschaltet wurde zusätzlich. Bei Waschmaschinen haben wir es ja ähnlich. Da wäscht man bei 40 Grad, bei 60 Grad. Da wird die Heizung eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet. Der Motor, um die Trommel zu bewegen, wird ein- und ausgeschaltet. Wasserpumpen. Das ist ein sehr komplexes Muster. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man mit geeigneten Algorithmen auch herausbekommt, dass das nun eben eine Waschmaschine ist. Weil ein Kühlschrank schaltet ein und aus. Der braucht wohl manchmal auch ein bisschen mehr Strom, ist schon klar. Wenn es draußen warm ist oder wenn man den voll geladen hat, gerade frisch. Aber das ist wohl einfacher. Nur wenn ich mehrere quasi gleiche Geräte habe, die ich unterschiedlich einschalte, dann ist es kaum noch möglich. Aber das eigentlich nur so zu dem zu der Vorüberlegung, dass wir uns hier auf ein Gebiet begeben, wo man nicht hundertprozentig sagen kann, das funktioniert genau so, wie der Hersteller sich das erträumt. Nun gut, kommen wir zurück zu diesem Neurio, so heißt er. Neutrino ist was anderes, Neurio. Man will also versuchen, zu helfen, zu erkennen, wo wird wann wie viel Strom gebraucht, wo könnte ich möglicherweise noch etwas sparen. Und Strom sparen ist ja das, was immer wichtiger wird für uns. So, und jetzt im April sollen die ersten Geräte ausgeliefert werden an die, die bei dieser Kickstarter-Kampagne teilgenommen haben. Die wollten übrigens $95.000, kanadische Dollar, sammeln und sind aber auf 267.000 gekommen. Also es ist ein interessantes Thema. Und ich würde mich ja auch dafür interessieren. Nur im Moment in Deutschland gibt es den hier noch nicht. Man überträgt oder die Analyse selbst dieser ganzen Daten, die wird leider nicht auf dem Heimrechner gemacht, sondern die Daten werden übertragen zu einem Server und in der Cloud wird dann aufgrund der gesammelten Daten und der Erfahrungen, die die Software gesammelt hat und der Profile und Muster von Geräten, die erkannt worden sind, das Gerät, welches jetzt ein- oder ausgeschaltet wurde, versucht zu erkennen. Das ist der zweite Punkt, wo ich sage, Mensch, wenn wirklich mein Stromverbrauch einfach übertragen wird, sehr zeitnah, sehr schnell, so dass man irgendwo die Daten sammeln muss, um sie zu erkennen, um Muster zu erkennen, dann traue ich der ganzen Sache wieder nicht. Dann weiß ich nicht, was dann mit diesen Daten passiert. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn jemand sieht, dass ich im Klo die Lampe eingeschaltet habe. Aber will ich das wirklich? Will ich wirklich, dass jemand weiß, dass ich nachts aufstehe, vom Schlafzimmer die Nachtlichtlampe einschalte, durch den Flur gehe und dann auf die Toilette gehe? Und dass ich vielleicht den Zusatzlüfter in der Toilette noch einschalte, wenn er elektrisch ist oder nicht, und dann wieder zurück. Will ich wirklich, dass irgendwo in der Cloud jemand sitzt und rausrechnen kann, ob ich dreimal nachts aufs Klo gehe oder ob ich nie nachts aufs Klo gehe? Es hört sich dumm an, aber irgendwo muss doch eine Grenze sein. Warum wird diese Intelligenz nicht auf meinen Rechner verlagert? Dann würde ich sagen, oh ja, fein, das probieren wir mal aus. Aber wenn ich so weiß, dass nun vielleicht irgendwelche amerikanischen Schlapphüte da sitzen und auf die in Kanada gesammelten Daten zugreifen und dann wissen, wann ich was mache, wann ich aufstehe, wann ich Kaffee koche, weil sie meine Kaffeemaschine erkennen und so weiter. Naja, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden, wenn es soweit ist. Also, man kann das Ding schon vorbestellen. Es soll $250 kosten. Und es soll sich dem Vernehmen nach auch in deutsche Zählerschränke einbauen lassen. Muss man sehen, wie das aussieht. Also selbst machen sollte das eigentlich keiner, nur derjenige, der tatsächlich das beruflich macht und Ahnung davon hat. Ich lese im Moment meinen Zähler ab und mache das selbst bei mir zu Hause nicht so präzise und nicht so schön und nicht so komfortabel, wie das ein solches Gerät könnte. Wäre das so, dass es die Daten nur bei mir sammelt, nur bei mir analysiert, nur bei mir auswertet, wäre ich glücklich, wäre ich auch dabei. Das Thema Akkus hat uns ja schon oft genug beschäftigt und jetzt ist eine Dresdner Firma, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, etwas zu machen, dass ich unterwegs Strom selbst erzeugen kann. Sie haben ein kleines Gerät entwickelt, das ist eine Mini-Brennstoffzelle und die Firma heißt E-Celeron, ist ein kleines E, ich weiß nicht, vielleicht sprechen die Dresdner das ja Englisch aus und dann hieß es ja E-Celeron, aber hört sich nicht so gut an. Nee, ich denke eher E-Celeron ist richtig. Und das Gerät, das nennen sie Kraftwerk. Und ja, was ist das nun? Es hat ja verschiedene Ansätze gegeben von größeren Firmen. Da war Sony dabei, noch andere Japaner. Also ich weiß es nicht mehr. Die haben das aber auf einer anderen Basis gemacht. Das, was hier gemacht wird, das finde ich eigentlich ganz toll, weil man kann mit ganz normalem Feuerzeuggas, kann man das auffüllen, 60 Milliliter passen da rein, damit kann man um die 11 Mal sein iPhone wieder aufladen und dann muss man es erneut füllen. Das Gerät selbst ist, ja, sieht aus wie ein flachgedrücktes kleines Diabolo, passt in eine Hand hinein, wird aber nur innen drin 800 Grad Celsius heiß und muss deswegen relativ dick isoliert sein, dass es auch zu dick ist, damit man es noch nicht direkt einbauen kann in Telefon oder ähnliches. Die Idee ist schön, denn wir brauchen keine neue Infrastruktur. Wir können einfach in 4-Buchstaben-Laden gehen, kaufen Feuerzeuggas, drücken das Ding da drauf und schon haben wir wieder Strom. Die Leistungsabgabe im Moment liegt bei etwa 2 Watt. Das heißt also, dass wir so ungefähr die gleiche Ladezeit für ein Telefon oder was ähnliches haben, wie auch mit dem normalen Steckernetzteil, was dabei ist. Es ist natürlich sehr preiswert und wir brauchen, wie ich schon sagte, keine giftigen Sachen, wie zum Beispiel, was war denn da mal, Methanol oder irgend sowas. Das waren so Versuche, Toshiba war das, ja, mit Methanol, genau. Und da muss man ja eine extra Infrastruktur haben und irgendwo Methanolkartuschen kaufen. Das Zeug ist dann noch giftig und ist auch noch teurer. Hier ist es einfach und gut. Ich hoffe, dass das Ding, wenn es im Herbst auf den Markt kommen soll, auch tatsächlich das hält, was heute versprochen wird. Die Innentemperatur soll noch gesenkt werden bis auf ungefähr 400 Grad Celsius herunter. Und das wäre eine feine Sache. Ich stelle mir vor, wenn man im Urlaub ist oder wenn man eine längere Radtour macht oder Wanderung oder so, dann müsste man normalerweise für sein Mobiltelefon dann abends irgendwo eine Steckdose suchen. Hier hat man so ein kleines Teil in der Hosentasche, zieht es raus und fertig. Übrigens, diese Technologie braucht eine gewisse Anlaufzeit. Im Großen wissen wir, dass bis so ein Gaskraftwerk hochgefahren ist, Stunden vergehen und hier sind es 20 Minuten. Um diese Zeit zu überbrücken, ist ein Akku eingebaut, sodass, wenn ich Strom brauche, ich bekomme den sofort aus dem Akku, das Ding springt an und erzeugt Strom und nach 20 Minuten etwa hat es volle Leistung, so lange hält der Akku. Also eine sehr schöne Idee, tolle Idee. Ich überlege mir, eigentlich müsste ich mal nach Dresden fahren. Na, schauen wir mal. So, das war's für heute. Wie versprochen, nur Technik und alles, was damit zusammenhängt. Nochmal ein Hinweis, unser Shop ist im Moment noch nicht wieder in Betrieb. Thomas Ritter ist mächtig dabei. Mir bleibt aber in der Zwischenzeit Ihnen einfach zu wünschen, dass es gut geht und Ihnen eine schöne Woche. Bis nächste Woche Montag. Daumen hoch, immer ein Bit übrig behalten. Mindestens eins von diesen 128 von der IPv6. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.